Amen. Amen. Ja, sehr wahrscheinlich hast du heute oder in den letzten Tagen irgendetwas geprüft in deinem Leben. Zum Beispiel bist du vielleicht zu deinem Kühlschrank her, hast ihn aufgemacht, hast gesehen, dass dort Milch drin steht, die schon lange drin steht, oder so ein Rahmpäckchen. Und was hast du gemacht? Du hast es rausgenommen, hast ein bisschen daran geschnuppert, zum Schauen, zum Prüfen, ob die Milch oder der Rahmen noch gut ist. Oder vielleicht hast du heute Morgen den Reifendruck bei deinem Velo geprüft, beim Rad, oder? Bevor du dich in den Sattel geschwungen hast. Vielleicht hast du auch vor ein paar Tagen dein Bankkonto, dein Kontostand geprüft, nach all diesen Viertigen und Geschenken, ob da überhaupt etwas rum ist. Vielleicht ein bisschen tiefgründiger hast du in den letzten Tagen, so in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, auch ein bisschen dein Leben prüft, ein bisschen über dein Leben nachdenkt und dir überlegt, braucht es echt in diesem neuen Jahr da und dort ein bisschen eine neue Ausrichtung? Also ich bin sicher, wir alle prüfen regelmässig so einiges in unserem Leben. Und darum, wenn der Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Gute, dann würden wir ihm zustimmen. Das ist ein weiser Satz von diesem Mann. Es würde wahrscheinlich niemand jemandem sagen, du weißt was, glaub einfach immer alles, was dir jeder sagt, weil das stimmt sicher immer alles. Also wir müssen mal festhalten, prüfend durchs Leben zu gehen, ist keine blöde Sache. Da würden wahrscheinlich alle zustimmen, egal ob du an einen Gott glaubst oder nicht, egal ob du regelmässig in eine Kirche gehst oder nicht. Aber prüfend durchs Leben gehen, das ist wahrscheinlich keine dumme Sache. Aber ich habe dann diese Woche überlegt, was meint denn der Paulus, wenn er alles sagt? Also ich meine, was alles soll man denn prüfen? Ich zum Beispiel fühle mich ganz schlecht ausgebildet, um die Statik von einer Brücke zu prüfen, bevor ich mit dem Auto drüber fahre. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen würde. Also ich kann das nicht prüfen, bevor ich über eine Brücke fahre. Ich kann auch, was so Finanzen angeht, ich wäre ein lausiger Finanzprüfer. Da könnt ihr mich nicht brauchen dafür. Und, wie es der Reto schon gesagt hat, auch bei den Nachrichten, dort habe ich echt Mühe. Wie sollen wir all das prüfen, was wir hören und sehen? Also die grosse Frage ist schon, was sollen wir denn alles prüfen? Darum ist der Kontext von diesem Vers, von dieser Jahreslosung, so entscheidend wichtig. Übrigens, noch ein Satz zu dem Begriff Jahreslosung. Also es ist nicht ein Vers, den ich oder den wir als Kirche ausgesucht haben. Der Vers ist auch nicht so gelöselt worden, wie zum Beispiel, kennt ihr die Herrnhuter-Losung oder die Losungsbüchle, da werden wirklich so Verse gezogen, gelöselt. Die Jahreslosung, die wird nicht gelöselt, sondern die wird erarbeitet oder man findet die miteinander aus. Das ist so ein Gremium von ökumenischen Theologen, die heißt Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und die tun jeweils 4 Jahre im Voraus für den deutschsprachigen Raum so eine Jahreslosung festlegen. Also nur, dass ihr wisst, von wo das der Vers kommt. Und da jetzt haben wir es mit einem Vers zu tun aus dem sogenannten Thessalonicher Brief. Der Brief ist einer der kürzeren im Neuen Testament und es ist der älteste, den wir überhaupt haben. Das älteste Buch im Neuen Testament. Geschrieben von Paulus an eine junge Kirche in Thessaloniki, wo er gerade vielleicht, ich weiß auch nicht, ein Jahr vorher oder so gegründet hat. Und wir müssen verstehen, was das heisst. Wo der Paulus den Brief geschrieben hat, hat es noch kein Neues Testament gegeben. Es hat noch kein Lukas-Evangelium gegeben, sehr wahrscheinlich so niedergeschrieben, wie wir sie jetzt haben. Es hat noch keinen Römerbrief gegeben. Also, das ist alles sehr frisch gewesen, was der Paulus da schreibt. Und was man auch verstehen will, ist, wenn der Paulus da schreibt, es ist ein Brief, den er schreibt, und nicht ein Theologiebuch. Also für alle Theologen unter uns, wenn der Paulus schreibt von Gebet oder von Prophetie, dann ist das nicht eine lange Abhandlung, theologische Abhandlung darüber, was Gebet ist und so weiter und Prophetie. Oder wenn er schreibt vom Heiligen Geist, dann müssen wir nicht die jahrhundertelange Diskussion zwischen Christen, was jetzt genau der Heilige Geist tut und nicht tut, das müssen wir nicht alles mitdenken. Das ist alles sehr auf Erlebnis, Erfahrung ausgerichtet gewesen. Die Leute von Thessaloniki, wie auch immer die heissen, die haben das erlebt. Sie haben erlebt, dass da Prophetie war und sie haben erlebt, dass sie gebetet haben und etwas passiert ist und sie haben das Wirken vom Heiligen Geist erlebt. Sehr frisch, sehr unvoreingenommen. Ohne die ganzen Diskussionen, die wir jetzt über Jahrhunderte und Jahrtausende von Kirchengeschichte mittlerweile geführt haben miteinander. Thessaloniki, die Stadt gibt es heute übrigens noch, in Griechenland. Eine Küstenstadt, sehr multikulturell, auch zur Zeit von Paulus. Und wenn jetzt der Paulus hier sagt, prüft alles, meint er nicht alles, wo man so immer prüfen könnte. Sondern er meint in diesem Kontext das Reden von Gott. Noch etwas genauer gesagt, das prophetische Reden. Und über das wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Wir wollen über das prophetische Reden nachdenken. Oder eben noch ein bisschen allgemeiner formuliert. Wir wollen über das Reden von Gott nachdenken und über das, was Paulus in diesem Vers dazu zu sagen hat. Weil er hat das erste Mal, sagt er etwas über die Voraussetzungen. Also das Reden von Gott hat gewisse Voraussetzungen. Der Vers, der ist eingebettet in einen Abschnitt, das ist so ein abschließender Abschnitt von Paulus, wo er einfach nochmal alles sagt, glaube ich, was ihm wichtig ist für die junge Kirche. Das ist ein unglaublich kompakter Abschnitt, wo der eine Vers drin ist. Und er sagt 5 Vers vor der Jahreslosung, sagt er folgendes, das ist so wie eine Voraussetzung für das Reden von Gott. Er sagt dort, Vers 16, seid immer fröhlich, hört nie auf zu beten, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Jetzt die Aufforderung, das klingt jetzt auf den ersten Moment so nach relativ viel Druck. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand zu euch kommt und sagt, seid mal fröhlich. Also, ja. Oder wie ist das mit immer beten? Also hört nie auf zu beten. Was heisst das? Also ich meine, dürfen wir nicht mehr schlafen oder was? Dürfen wir da jetzt nicht mehr und immer fröhlich sein? Was heisst denn das? Über diese Verse können wir jetzt ganz, ganz viel sagen. Kurz gesagt, glaube ich, dass der Paulus da von einem ganz zentralen Ziel von unserem Leben mit Jesus redet. Nämlich, dass wir möglichst rund um die Uhr, 24-7 würden die Engländer sagen, oder die Englischsprachigen, rund um die Uhr mit Jesus verbunden sind. Um das geht es. Das bedeutet nicht, dass wir dauernd so Gebet vor uns anmurmeln und immer irgendetwas am Reden sein. Das ist nämlich ein bisschen anstrengend, wenn man so Leute um sich herum hat. Aber es bedeutet, dass wir möglichst in jeder Situation von unserem Leben sollen unsere Gedanken auf Jesus, auf Gott ausrichten. Und das ist übrigens gar nicht so weit hergeholt, dass das möglich ist. Zum Beispiel in der heutigen Zeit sind ganz viele Leute sehr auf ihr Handy ausgerichtet. Es gibt so Studien auf Smartphone, die zeigen, dass Leute nicht nur dann, wenn sie das Smartphone davor haben und wirklich auf den Bildschirm schauen, an das Smartphone denken, sondern auch in der Zeit, wo sie nicht davor haben. Weil sie denken vielleicht daran, wer hat jetzt etwas geschrieben, wer hat etwas kommentiert, welches neue Ding könnte man noch anschauen und welches neue Katzenvideo ist jetzt online. Also man kann an Sachen denken, obwohl man es gar nicht präsent hat. Wir können an das Smartphone denken, obwohl wir es gar nicht davor haben. Leute können auch dauernd an Geld denken, obwohl sie nicht immer am Geld ausgegeben sind. Aber man überlegt, hat es noch genug und was könnte ich noch und müsste ich nicht und müsste ich noch etwas zurücklegen und so weiter. Also wir haben die Fähigkeit als Menschen, unsere Gedanken dauernd auf etwas auszurichten. Und der Paulus sagt, dass das Ziel wäre, dass wir dauernd, rund um die Uhr, anfangen, unsere Gedanken auf Gott auszurichten. Das heisst zum Beispiel, dass wir versuchen, möglichst jede Situation, die wir erleben, kurz in unseren Gedanken mit Gott zu besprechen. Also wenn du am Morgen aufstehst und deinen Kaffee trinkst, dass du Gott kurz Danke sagst für das. Dankbarkeit ist ein grosses Thema in diesen Versen. Oder dass du am Morgentisch Gott Danke sagst für dein Brötchen, wo du am Essen bist. Oder wenn du deine Jacken anleihst und deine Schuhe anleihst, dass du Gott Danke sagst, bevor du aus dem Haus gehst, dass du eine Wohnung hast und dass du Kleider hast. Oder bei der Arbeit, wenn dein Arbeitskollege dir irgendeine schwierige Situation erzählt, dass du kurz in Gedanken für die Person betest. Wenn du richtig mutig bist, kannst du es vielleicht sogar laut machen. Aber schon in Gedanken einfach für die Person betest. Oder Jesus bittest, dir gute Worte zu geben. Und so weiter. Wenn du ein E-Mail geschrieben hast, bevor du es abschickst, kurz Jesus bittest, dass er das, was du geschrieben hast, dem Empfänger auch richtig, dass er es auch richtig versteht. Also wir können in jeder Situation, können wir eigentlich beten, können wir kurz die Sachen mit Jesus besprechen. Zu Abend, bevor wir ins Bett gehen, statt nochmal einmal aufs Handy schauen, vielleicht bevor du ablegst oder wenn du schon im Bett liegst, nochmal kurz beten, vielleicht einen Bibelvers dir in Erinnerung rufen. Am Morgen, wenn du aufstehst, nicht als erstes aufs Handy schauen, sondern zuerst vielleicht in die Bibel schauen, zuerst beten. Das sind alles so Kleinigkeiten, da kann man jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Und wenn wir diese Sachen mehr und mehr machen in unserem Leben, dann werden wir mehr und mehr zu Menschen werden, die rund um die Uhr mit Jesus in Verbindung sind. Und es wird auch immer mehr Freude in unser Leben hineinkommen. Also die Aufforderung, seid fröhlich, hat fest damit zu tun, auf was wir unsere Gedanken ausrichten, durch den ganzen Alltag durch. Also das ist so eine erste Voraussetzung, möglichst rund um die Uhr mit Jesus verbunden sein. Und die zweite Voraussetzung für das Reden Gottes erwähnt Paulus im Vers 19. Dort sagt er, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Eine etwas pointierte Übersetzung hat Elberfelder. Dort heisst es schlicht, den Geist löscht nicht aus. Und da verwendet Paulus das Bild von einem Feuer. Der Heilige Geist wird in der ganzen Bibel, auch im Alten Testament, oft mit der Kraft von Feuer verglichen. Jetzt stellt euch ein Lagerfeuer vor, an einem kalten Abend, irgendwo draußen. Wenn ein Feuer hast in deiner Mitte und das brennt schön, dann kannst du entweder das Feuer ausgehen lassen, oder was kannst du machen? Du kannst natürlich Holz draufpacken, immer mehr, dass das Feuer so richtig warm und grösser und heller wird und die ganze Umgebung schön warm geht. Und das ist eigentlich das Bild, das Paulus hier braucht. Offensichtlich können wir als Kirche, als Gemeinschaft, aber auch als Einzelne den Heiligen Geist in unserer Mitte eher auslöschen lassen, eher unterdrücken. Oder wir können irgendwie so viel Holz draufpacken oder so anschüren, anführen, das Feuer, dass das so richtig auflodert und gross wird in unserer Mitte und in unserem Leben. Und der Paulus sagt da, unterdrückt den Heiligen Geist nicht, löscht ihn nicht aus in eurem Miteinander. Und auch da können wir jetzt natürlich wieder wahnsinnig viel darüber sagen, da füllen Theologen Bücher damit über den Heiligen Geist und so weiter. Ich einfach denke, ich will doch drei ganz kurze praktische Gründe aufzeigen, wie ich glaube, können wir den Heiligen Geist unterdrücken. Das erste ist Sünde. Wenn wir offensichtliche Sünde in unserem Leben tolerieren oder auch ausleben und pflegen und so weiter, dann glaube ich, dass das der Heilige Geist kann löschen oder unterdrücken. Und da können auch so Themen sein wie Neid oder wie Stolz oder wie Rachthaberei. Das müssen nicht nur so ethische, äußerliche Geschichten sein, aber Sünde kann ein Punkt sein, wie der Heilige Geist kann unterdrückt werden. Das zweite ist Beschäftigung. Wenn wir in unserem Leben nie zur Ruhe kommen, wenn wir dauernd beschäftigend sind, wenn wir dauernd von einem Erlebnis zum nächsten gehen, wenn wir unsere Agenda füllen, von Anfang an von diesem Jahr, mit allem Möglichen, und da kann einfach ganz viel gut sein. Aber wenn wir unsere Zeit so sehr füllen, dass wir schlicht keine Zeit und keinen Raum mehr haben für das Wirken vom Heiligen Geist, ja, dann wird er ausgelöscht, dann hat er keinen Platz, dann wird der Heilige Geist unterdrückt. Und das Dritte noch, Sattheit kann auch so ein Punkt sein. Wenn wir in unserem Leben so viel haben und so zufrieden sind, einfach mit allem, was wir haben und wo wir gerade sind, und keine Erwartungen, keine Hoffnungen mehr haben, dass sich noch irgendetwas verändert, ja, dann brauchen wir den Heiligen Geist ja eigentlich einfach gar nicht mehr. Und dann wird er sich auch nicht wirklich zeigen, weil dann ist er ausgelöscht, weil dann sind wir ja satt, dann brauchen wir gar nichts mehr, dann haben wir gar keinen Hunger mehr nach dem Wirken vom Heiligen Geist. Das einfach drei Punkte und vielleicht spricht dich der eine oder der andere an und du darfst da gerne einfach auch mitnehmen und das vielleicht prüfen, Voraussetzungen fürs Reden Gottes, Verbindung zu Jesus und den Heiligen Geist nicht unterdrücken. Das ist das Erste, was Paulus hier darüber redet, über die Voraussetzungen. Und nachher redet er dann aber auch über ganz konkrete prophetische Rede. Und ich sage dem mal, da geht es eigentlich um Formen vom Reden Gottes, Formen vom prophetischen Reden. Offensichtlich kann das Reden Gottes in verschiedenen Formen passieren, weil der Paulus schreibt, gerade im Vers vor der Jahreslosung, verachtet das prophetische Reden nicht. Und ich würde jetzt mal prophetisch das Reden so definieren, es ist das Reden von Gott durch eine andere Person, das ist noch wichtig, durch eine andere Person in eine konkrete Situation hinein. Vielleicht in meine konkrete Situation hinein oder sonst in eine Situation. Das konkrete Reden von Gott durch eine andere Person, durch eine Gemeinschaft, in meine Situation oder in eine Situation hinein. Und offensichtlich, oder ich muss noch sagen, das prophetische Reden kann Sachen von der Zukunft betreffen, aber prophetisches Reden kann auch ermahnend sein für die Gegenwart, für die Situation, wo jemand drin ist. Und man muss sagen, im grossen Ganzen, wenn man so ein bisschen durchs Neue Testament schaut, prophetisches Reden ist in der Regel sehr ermutigend. Also ermahnend und ermutigend, aber starke, ermutigende Seiten. Und offensichtlich merkt der Paulus, dass das Reden von Gott, das prophetische Reden, kann verachtet werden. Das kann zum Beispiel heissen, wenn man auf die Person runterschaut, wo einem vielleicht etwas sagt. Also wenn jemand zu einem kommt und vielleicht einen Eindruck hat und man findet die Person vielleicht ein bisschen komisch oder was auch immer, dann kann ich das verachten, wenn ich die Person komisch finde und gar nicht darauf höre, was sie mir vielleicht sagen hätte. Eine Form kann auch sein, dass wir gar nicht hören wollen von Gott, so im Stil von, ist gerade gut Gott, ich muss nichts hören von dir, ich habe gerade alles in Ordnung. Das kann auch eine Form von Verachtung sein. Eine Form von Verachtung kann auch sein, dass ich genau wüsste, was Gott mir schon gesagt hat, aber dass ich es einfach nicht mache. Ungehorsam. Eine Form von Verachtung kann auch sein, dass wir vielleicht einmal schlechte Erfahrungen gemacht haben, zum prophetischen Reden. Wir haben vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht, und die gibt es, die habe ich auch gemacht, aber das heisst wegen dem nicht, dass von jetzt an immer alles falsch ist, wo prophetische Rede ist. Also man darf nicht aus einer schlechten Erfahrung schliessen, dass es das nicht gibt oder dass es immer schlecht ist. Also das könnten dann so Punkte sein, wo man vielleicht das prophetische Reden verachtet. Also da haben wir geredet von Stolz, Überheblichkeit einer Person gegenüber, Ungehorsam und Ablehnung. Können das so Formen von Verachtung sein. Jetzt ist mega interessant in dem Vers, der Paulus geht davon aus, dass in dieser Gemeinde von Thessaloniki offenbar alle können prophetisch reden. Er sagt nämlich nicht, verachtet denn das prophetische Reden von Benny oder von der Leitung oder von den Leuten, die auf YouTube irgendwelche Prophetien aufladen, verachtet das nicht. Sondern er formuliert es ganz allgemein und sagt einfach, verachtet das prophetische Reden nicht. Man könnte davon ausgehen, dass das für ihn heisst, dass alle, die Jesus nachfolgen, die den Heiligen Geist haben, auch können so prophetisch reden. Und das gilt bis heute. Prophetisches Reden können eigentlich alle bis zu einem gewissen Grad. Und es kann in ganz unterschiedlichen Formen passieren. Es kann zum Beispiel so sein, dass ich einen Bibelvers habe für jemanden und den weitergebe. Oder einen Eindruck. Oder einfach einen Begriff. Oder vielleicht sogar ein kleines Film, das vor meinem inneren Auge abläuft. Das können alles so Formen sein. Prophetie kann auch durch Träume passieren und es gibt sonst noch viele andere Formen. Aber ich will das möglichst konkret auch halten heute. Und wenn du noch nicht so viele Erfahrungen hast mit dem prophetischen Reden von Gott, dann kann ein guter Weg in das Innen sein, dass wir einander Bibelwort weitergeben. Gott darum bitten, dass er uns vielleicht etwas aufzeigt für eine andere Person. Bibelwort, muss ich schnell vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe es schon am Anfang gesagt, ich bin mir sehr bewusst, zur Zeit von Paulus, 1. Thessalonicher Brief, hat es noch kein Neues Testament gegeben, das abgedruckt war. Es haben noch nicht alle so kleine Handformate von Bibeln mit sich herumgetragen, die sie können nachschauen, Bibeln lesen. Und jetzt könnte man sagen, ja, dann ist das wahrscheinlich nicht so eine Form gewesen, die es schon mega gegeben hat. Aber ich will sagen, oder ich will behaupten, der Paulus hatte eine andere Sicht auf die Heiligen Schriften und auf die Bibel, als wir sie haben. Für den Paulus war die Bibel nicht primär irgendwie so ein Gesetzbuch oder irgendwie so ein Wissensbuch, so à la Wikipedia von der Antike. Und weil das ist manchmal da, wo wir Christen ein bisschen darunter verstehen. Ja, die Bibel, das ist einfach so ein Gesetzbuch und so weiter. Oder eben, das ist so ein Kochbuch, wo du ablesen kannst, das, das und das braucht es für ein gäbiges Leben. Oder so eben Wikipedia-mässig, ah, warte schnell, steht etwas in der Bibel zum Thema Sex vor der Ehe oder zum Thema Endzeit oder zum Thema, soll ich rauchen oder nicht? Und da hat es alles Hinweise drin in der Bibel, glaube ich. Aber das Wichtigste und das Allererste, was der Paulus unter der Bibel verstanden hat, ist, dass es die grosse Geschichte ist von Gott mit dieser Welt. Es ist die grosse Geschichte von Gott mit dieser Menschheit. Angefangen im Garten Eden und so weiter. Jetzt könnte man hier alles ausholen. Mit dem Höhepunkt, der absolute Höhepunkt von dieser Geschichte von Gott mit der Menschheit, ist Jesus, der auf die Welt gekommen ist, gestorben und auferstanden ist. Und der Paulus hat in seinen Briefen hat er aufgezeigt, dass die Geschichte, die grosse Geschichte von Gott mit der Menschheit, die ist eben noch nicht fertig, sondern wir, und da hat er Gemeinden dazu eingeladen, dürfen Teil werden von dieser grossen Geschichte von Gott und wir können sie weiterschreiben in unsere Zeit hinein. Also darum glaube ich, dass der Paulus nicht einfach Bibelzitat zitiert hat, sondern er hat immer wieder die ganz grosse Geschichte von Gott mit uns Menschen wollen den Leuten näher bringen. Und wenn wir also jetzt Bibelwort, Bibelverse anderen Leuten weitergeben, dann können wir das machen im Verständnis, dass wir Teil sind von dieser grossen Geschichte von Gott. Und dann, glaube ich, sind wir immer auf der sicheren Seite, weil Gott eine grosse Geschichte am Schreiben ist mit uns. Also darum, wenn du willst, mehr in das Prophetische hineinwachsen, dann glaube ich, ist ein guter Weg, mit Bibelwort anzufangen, dir zu überlegen, was könnte Gott durch die Bibel zu einer anderen Person sagen. Dann bist du ziemlich sicher immer auf der guten Spur. Ausser, es gibt schon Ausnahmen, ich weiß. ich werde euch zudem einfach zwei Erlebnisse noch weitergeben, die ich gerade gemacht habe in letzter Zeit. Im letzten Herbst war ja Taufe und ich habe für jemanden, der sich taufen lassen hat, habe ich einen Taufvers ausgesucht. Und ich mache das manchmal so, dass ich einfach den Heiligen Geist frage, zeig mir doch einen Vers für die Person. Und ich habe einen Vers bekommen und habe es dieser Person weitergegeben. Und es erstaunlich war, dass seine Frau hat sich 15 Jahre vorher taufen lassen. Und sie hat genau den gleichen Taufvers bekommen, wie er bei ihrer Taufe. Und ich habe das ja nicht planen, ich habe das nicht wissen, aber für sie miteinander als Ehepaar war das eine mega Ermutigung von Gott. Und das ist eine Art, wie Gott prophetisch reden kann. Da bin ich übrigens ganz unwichtig, weil ich von all dem nichts gewusst. Ich habe einfach einen Vers ausgesucht. Aber Gott hat den Vers gebraucht, den er schon für die Frau gebraucht hat, und hat den Vers auch einem Ehemann gegeben. Und einfach als Ermutigung für sie als Ehepaar. Und das zweite kleine Beispiel ist vom letzten Sonntag. Meine Frau, im Lobpreis, hat sie den Eindruck gehabt, dass der Psalm 25 über dem Jahr 2025 könnte stehen oder soll stehen. Und wir haben es jetzt einfach mal für uns als Familie genommen. Der Psalm 25 ist ganz ein schöner und auch herausfordernder Psalm. Und ich habe dann aber gedacht, als ich gelesen habe, den Psalm 25, vielleicht könnte er auch über unserem Jahr als Lenzkirche stehen. Aber das können wir prüfen miteinander. Wie gesagt, wir können alles prüfen miteinander und das Gute behalten. Aber ihr ist das so wichtig, der Psalm 25 über dem Jahr 25 für uns als Familie. Genau. Also, das sind einfach so Formen, wie prophetisches Reden passieren kann, wie Gott ganz konkret in unser Leben hineinreden kann. Und da möchte ich uns auch ermutigen als Kirche, dass wir das machen. Miteinander und gegenseitig. Und dann kommt eben noch das Dritte. Der Paulus redet von Voraussetzungen und er redet von Formen. Und dann redet er noch von der Prüfung. Alles, was auf drei Beinen steht, ist relativ stabil, oder? Also wenn das Reden von Gott auf diesen drei Beinen steht, dann müsste es relativ stabil sein, Voraussetzungen, Formen und Prüfungen. Ich weiss, ihr habt nicht alle gerne Prüfungen. Und für viele von euch ist es wahrscheinlich lang her, als ihr das letzte Mal eine Prüfung geschrieben habt. Aber der Paulus redet hier darüber, dass wir das prophetische Reden sollen prüfen, das ist eben der Vers 21, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Ich glaube, drei Aspekte möchte ich herausheben, wie die Prüfung kann ganz konkret aussehen kann, das Prüfen vom Reden Gottes. Das Erste, was er da betont, ist, es soll in Gemeinschaft passieren. Wir müssen das immer noch denken, der Brief, der ist nicht geschrieben, nur an die Leiter dieser Kirche, der war die Idee, dass man den liest, vorliest, vor der ganzen jungen Gemeinde hier in Thessaloniki. Wieder erfordert nicht Pastoren oder die Leitung oder ausbildende Theologen auf und sagt, prüfen das prophetische Reden. Er sagt, Gemeinschaft, miteinander, prüfen das, was da gesagt wird, was da kommt an Prophetischem. Also ich finde das faszinierend. Paulus traut dieser jungen Kirche ganz, ganz viel zu. Wie gesagt, es hat noch kein Neues Testament gehabt, kein Römerbrief, wo der Paulus alles festgelegt hat, oder Theologie so und so. Aber er traut dieser Kirche zu, dass die das prüfen miteinander. Er traut dieser Kirche zu, dass sie lernfähig sind übrigens. Also wenn man etwas prüft, dann kann man auch mal sagen, nein, stimmt nicht. Und mal das stimmt. Und man bleibt lernfähig. Oder? Also er traut ihnen zu, lernfähig zu bleiben und auch das miteinander können zu prüfen. Und ich wette, oder das können wir uns auch sagen, heute, hier, als Gemeinschaft, als Kirche, wir sollen die Sachen, das prophetische Reden, gemeinsam prüfen. Jetzt, vielleicht geht das nicht so gut in so einem grossen Gottesdienst, wie wir hier alle zusammen sind. Das ist vielleicht ein bisschen eine grosse Gruppe. Aber ich denke zum Beispiel an Kleingruppen. Ganz viele von uns sind in einer Kleingruppe und das ist der perfekte Ort, um das Prophetische und auch das Prüfen einzuüben. Vielleicht kommst du heute, jetzt in diesem Gottesdienst, irgendeinen Eindruck über, auch für dein Leben, oder jemand gibt dir einen Vers weiter, oder so. Dann ist die Kleingruppe, wo du dich vielleicht nächste Woche mit ihnen triffst, ein super Ort, wo du das kannst prüfen kannst. Wo du kannst sagen, schau, ich habe diesen Eindruck bekommen, oder jemand hat mir das gesagt. Komm, wir prüfen das miteinander und überlegen, ob das wirklich von Gott ist. Ich möchte aber auch sagen, dass wir als Gemeindeleitung interessiert sind und offen sind für prüfende Rückmeldungen von euch, von allen. Vielleicht nicht alle per E-Mail, das noch als Klammerbemerkung. Ich komme nicht so gerne E-Mails über, lieber so, eins zu eins. Genau, Klammerbemerkung, fertig. Und was ich auch betonen möchte, weil die Gemeinschaft da so wichtig ist, wo der Paulus da betont, glaube ich zum Beispiel, dass wir auch ganz vorsichtig sein müssen mit all diesen prophetischen Beiträgen, die jetzt wieder zum Anfang des Jahres auf YouTube kommen. Schau, es ist relativ einfach, ein Film zu machen und das dann auf YouTube aufzuladen. Dort hat man keine Gemeinschaft. Man hat keine reale Gemeinschaft, die einem das spiegeln kann. Wenn ich da vorne stehe und irgendein prophetisches Wort weitergebe, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, 150, 160 Nasen und dann den Livestream noch, wo uns prüfen auf das. Und darum ist das so wichtig, dass wir eine Gemeinschaft haben. Und darum müssen wir vorsichtig sein mit all dem, was jetzt wieder an Prophetie so durch unser Land schwappt, am Anfang von dem Jahr, weil die Gemeinschaft dahinter fehlt. Das nur als kleine Bemerkung. Dann, ein zweiter Punkt von der Prüfung ist, dass wir nach der Anwendung fragen sollen. Jetzt gerade im Zusammenhang mit dem Jahresvers ist so die Erwartung, oder es wird jetzt auch wieder gesagt, in christlichen Kreisen, eben der Ruf nach prophetischem Reden wird laut und ich glaube, das stimmt auch. Ein Aspekt, der mir dort manchmal zu kurz kommt, ist, dass wir auch immer wieder sollen nach der Anwendung von dem prophetischen Reden fragen. Also wenn jemand einen Eindruck hat für mich, dann ist es wichtig zu fragen, was das für mein Leben könnte konkret bedeuten. Das kann ich machen, indem ich vielleicht die Person gerade frage, die einen Eindruck hat und sage, du, was könnte das konkret heissen für mein Leben? Oder dass ich es für mich selber prüfe und überlege, was könnte ich denn anwenden von dem? Weil Gottes Reden ist immer auf Tat und Veränderung ausgerichtet. Wenn man im Alten Testament liest, wo Gott die Welt geschaffen hat, er hat geredet und es ist etwas geworden. Gott redet nicht nur, damit es schöne Worte sind, die wir hören, sondern Gottes Reden führt immer zu Tat und Veränderung. Und darum ist die Anwendung des prophetischen Reden so wichtig. Kurz zu diesem Beispiel, das ich vorher erzählt habe. In dem Beispiel von dem Taufvers ist die Anwendung, dass das Ehepaar darf ermutigen, ihren Weg weitergehen, wo sie dran sind. Das ist schon eine Anwendung. Mutig den Weg weitergehen, wo sie vor sich haben. In dem Beispiel von meiner Frau, die den Psalm 25 aufs Herz bekommen hat, ist eine Anwendung, dass wir als Familie versuchen, den Psalm zu beten miteinander und vielleicht auch auswendig zu lernen mit unseren Jungs. Das ist schon eine Anwendung. Also es muss nicht immer gerade bedeuten, jetzt muss ich irgendwie auf Afrika auswandern oder so. Es können auch solche Sachen sein, die einfach ganz konkret für morgen oder für die nächste Woche etwas an Umsetzung drin haben. Also ein Prüfstein ist nicht nur die Gemeinschaft, sondern ein wichtiger Prüfstein ist auch, kann man es anwenden oder wie kann ich es anwenden. Und das Dritte noch, ganz kurz, es soll auch zum Guten dienen. Eigentlich gehört der Vers 22, also der Vers nach der Jahreslosung, würde eigentlich auch dazu gehören. Weil es ist, der Text ist so aufgebaut, dass prüft alles, ist so wie ein Oberthema. Und dann kommen zwei Untersätze, oder wie auch immer man dem sagt. Also prüft alles und dann behaltet das Gute und Vers 22, meidet das Böse in jeglicher Form. Also Paulus sagt, prüft alles und behaltet das Gute und meidet alles Böse. Und ein einfacher und wichtiger Prüfstein von prophetischem Reden ist, ob es gut oder böse ist für die Menschen, die zulassen. Für die Person, die es denkt ist. Nur ganz kurz, im Alten Testament hat Gott immer wieder seinem Volk versucht zu sagen durch Propheten, dass Nächstenliebe und Barmherzigkeit über einem religiösen Handeln steht. Wenn also ein prophetischer Eindruck von jemandem vielleicht mit viel Rechthaberei, mit viel Vorwurf entgegenkommt, dann glaube ich, müssen wir es gut prüfen. Wenn die Barmherzigkeit fehlt, wenn die Nächstenliebe fehlt, dann glaube ich, müssen wir es ganz gut prüfen. Also das einfach drei Punkte, wie prophetisches Reden, auch mehr miteinander in dieser grossen Gruppe, wie wir das prüfen können. Und ja, ich will zum Schluss kommen und ich habe so gedacht in dieser Woche, als ich über den Vers nachgedacht habe, es ist sehr, sehr viel Weisheit drin, in dieser Aussage von Paulus. Prüft alles und behaltet das Gute. Ich glaube nämlich, es hilft uns, so zwei Extreme zu verhindern. Zwei Extreme im Umgang mit prophetischem Reden und mit dem Wirken vom Heiligen Geist im Allgemeinen. Das eine Extrem, dem sage ich einmal, jetzt muss ich noch eine gute Farbe finden, ja, mache es richtig rot. Das eine Extrem ist die Kontrolle. Es gibt Christen, für die ist eigentlich alles schon völlig klar, so was der Glaube angeht. Da gibt es keine Fragen, da gibt es nichts Neues, das ist eigentlich einfach alles schon völlig klar. Und eigentlich kommt man in den Gottesdienst und in die Predigt, weil man hofft, dass der Prediger einfach da bestätigt, wo man schon immer gedacht hat. Und Kontrolle bedeutet eigentlich auch, man ist nicht wirklich offen, vielleicht für etwas Neues oder offen auch für das Wirken vom Heiligen Geist. Und für alle, die vielleicht ein bisschen in die Richtung, eben es ist ein bisschen ein Kontinuum, man kann sich da irgendwo ein bisschen einordnen. Für alle, die ein bisschen mehr da zu der Seite von der Kontrolle tendieren, glaube ich, ist der Vers einfach eine Einladung. Offen zu sein, sich zu öffnen in dem neuen Jahr für das Wirken vom Heiligen Geist. Schaut, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, haben wir auch nicht viel zum Prüfen. Also vielleicht muss es dort mal anfangen. Wenn der Heilige Geist anfängt, wirken in unserem Leben, dann können wir prüfen. Aber wenn wir alles kontrollieren in unserem Leben, in unserem Glauben, dann gibt es, glaube ich, nicht so viel Wirken vom Heiligen Geist, wo man dann prüfen kann. Also für alle, die da zu der Kontrolle tendieren, eher zur Offenheit. Das andere Extrem, würde ich sagen, ist das Chaos. Der Paulus schreibt über das, auch zum Beispiel an Korinther. Das war eine Kirche, da hat es nicht genug prophetisches Reden und nicht genug Einsatz von den Gaben geben können. Ich würde sagen, als Kirche sind wir relativ weit weg vom Chaos. Es gibt sicher Christen, die eher zu dem tendieren, die sagen, es kann nicht genug prophetisches Reden geben, es kann nicht genug Zungen reden, es kann nicht genug Einsatz von den Gaben geben und so weiter. Für die sagt, glaube ich, der Vers, das ist wirklich schön, wenn der Heilige Geist wirkt, aber es ist wichtig auch, dass die Sachen geprüft werden, eben in der Art, wie es der Paulus sagt, in Gemeinschaft. Und auch mit der Frage der Anwendung. Und ich habe einfach gedacht, ich wünsche mir, dass wir in dem neuen Jahr als Lenzkirche das das Wirken vom Heiligen Geist erleben dürfen. Und zwar da in dieser Mitte, zwischen Kontrolle und Chaos. Dass wir da erleben dürfen, wie der Heilige Geist mit seiner liebevollen, mit seiner heilenden, mit seiner wiederherstellenden, mit seiner erneuernden und auch herausfordernden Art in unser Leben hineinredet. Und das wird bei uns allen ein bisschen unterschiedlich aussehen. Und das wird bei uns allen ein bisschen etwas anderes bedeuten im Leben. Aber da wünsche ich mir, dass wir als Lenzkirche noch ein Stückchen mehr dürfen in diese Richtung hineinwachsen. Und jetzt haben wir dann eine Zeit, wo wir zusammen auch das Abendmahl nehmen wollen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, auch am Start von dem Jahr. Weil alles, was wir auch sagen, über das Wirken vom Heiligen Geist, über das prophetische Reden, hat seine Grundlage darin, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und dass er so den Weg frei gemacht hat für das Wirken vom Heiligen Geist. Und uns den Heiligen Geist geschickt hat. Und ich möchte einfach, dass wir eine Zeit jetzt nehmen, uns nehmen, auch jeder für sich vielleicht persönlich, um auch noch ein bisschen zu prüfen. Prüfen vielleicht, was hat Gott jetzt gerade in mein Leben hineingeredet. Prüfen, soll ich das Abendmahl nehmen? Nachher in der Lobpreiszeit kann man hingehen, das Abendmahl nehmen. Vielleicht auch prüfen, was will Gott vielleicht durch mich auch jemand anderem sagen? Vielleicht ein Bibelvers oder so. Und dass wir uns in diesen nächsten Moment einfach Zeit nehmen für da, und für da möchte ich noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du so ein guter Gott bist. Und dass du vor allem ein Gott bist, der nicht weit weg ist, sondern sich entschieden hat, in unser Leben hineinzureden. Und danke, Jesus, dass du der bist, der immer wieder in unser Leben hineinredet. Und danke, Heiliger Geist, dass du der bist, der das immer wieder übersetzt und in unser Leben hineinträgt, in unsere Herzen hineinträgt. Und wir wollen einfach offen sein, Heiliger Geist, für dein Wirken, hier in unserer Kirche, in unserem Miteinander. Leg du auch Wort von dir in unsere Herzen, und wir können vielleicht anderen weitergeben, zur Ermutigung, zur Bestärkung. Und ja, hilf uns auch, dass wir das prüfen können, was vielleicht in unser Leben hineingeredet wird. Dass wir die Stimmen können unterscheiden können, die wir hören, und dürfen immer klarer hören, welche Stimme von dir ist, Jesus. Und welche Stimme von dieser Welt ist und welche Stimme von uns selber sind. Aber dass wir da immer besser prüfen können. Und wir danken dir, dass wir in das neue Jahr reingehen dürfen und dürfen wissen, wir sind nicht allein, sondern du bist an unserer Seite. Und du wirst zu uns reden, du wirst uns führen, du wirst uns leiten, du wirst uns ermutigen. Danke viel, viel mal. Amen.